Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan und ich gehe heute mit Ihnen nach Indien, wo das Coronavirus ganz besonders die Millionen von Arbeitsmigranten bedroht, die bis zum Ausbruch der Pandemie von den Regierenden gar nicht wahrgenommen wurden.
In ihren Köpfen gibt es keine Migranten. Ich denke, der Virus hat die Arbeitsmigranten in den Vordergrund gerückt, denn sonst sind sie immer unsichtbar.
Auch wenn sich das, was der Wirtschaftsexperte Irudai Rajan sagt, positiv anhört, die Wanderarbeiter haben davon bisher nicht profitiert, stand 23. April. Denn die Ausgangssperre, die vor Covid-19 schützen soll, bedroht ihre Existenz und die ihrer Familien, wie die Autorin Antje Stiebitz herausfand. Und damit, mittelbar, gefährdet Corona auch die Ökonomie des Landes. Denn diese Arbeitsmigranten machen rund 90% der arbeitenden Bevölkerung Indiens aus.
Wir haben hier große Probleme mit dem Essen. Wir können keine Nahrungsmittel kaufen. Ein Lastwagen bringt uns jeden Tag kostenlose gekochte Mahlzeiten. Er kommt am Nachmittag zwischen 2 und 3 Uhr, dann nochmal abends zwischen 8 und 9. Aber die Auslieferung ist nicht regelmäßig. Das ist das Problem.
Rahul Bharadwaj lebt in einer Barackensiedlung hinter Gurgaon, einer Satellitenstadt von Neu-Delhi. In den rund 150 Häuschen der Siedlung leben 650 Arbeiter, 4 bis 5 Menschen pro Wohneinheit. Normalerweise arbeiten sie hier für 2 Bekleidungshersteller, die ihre Ware nach Europa exportieren, und für eine Rohrfabrik. Doch am 25. März hat die indische Regierung wegen der Corona-Krise eine Ausgangssperre verhängt. Seitdem sind die Fabriktore geschlossen.
Wie viele Personen sind in deiner Familie?
Fragt der Reporter dumpf hinter seiner Schutzmaske.
Meine Familie besteht aus 5 Personen, aber ich wohne alleine hier.
Rahul Bharadwaj stammt aus Sultanpur, einem Dorf im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh, 700 Kilometer entfernt. Viele seiner Kollegen sind nach der Verkündigung des Lockdowns so schnell wie möglich in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. Doch für den 24-Jährigen gab es weder Bus noch Bahn, die ihn zu seiner Familie zurückgebracht hätten. Jetzt sitzt er mit rund 200 anderen Zurückgebliebenen fest. Ihr Gehalt wurde ihnen bislang nicht ausgezahlt. Der kleine Nahrungsmittelladen am Eingang der Siedlung bleibt geschlossen. Also wartet Rahul täglich mit knurrendem Magen auf die Essensausgabe und macht sich Sorgen um seine Familie.
Ich konnte diesen Monat noch kein Geld nach Hause schicken. Keiner von ihnen hat gefragt. Ich kann ja selbst nicht überleben. Wie kann ich da Geld nach Hause schicken?
Der Reporter hinter der Gesichtsmaske heißt Raghvendra Varma. Er hilft mir bei der Recherche, macht die Interviews, sendet mir Videos und Fotos, damit ich Orte und Menschen sehen kann. Details und Fragen klären wir am Telefon, über Mails und WhatsApp. Denn ich komme wegen der Corona-Krise nicht rein in das Land. Während er die Arbeiter interviewt, trägt er nicht nur eine Gesichtsmaske, sondern zusätzlich eine Schutzbrille und Gummihandschuhe. Sobald er nach Hause kommt, duscht er und reinigt das Smartphone. Er möchte weder sich noch seine Familie gefährden. Die verzweifelte Lage der Arbeiter treibt ihn um.
Die Arbeiter sind meistens aus den armen Teilen des Landes, aus den Bundesstaaten Jharkhand, Bengalen, dem östlichen Uttar Pradesh, Chhattisgarh oder Madhya Pradesh. In diesen Gegenden ist das Wasser knapp, deswegen haben sie ihre Dörfer verlassen. In diesen Regionen regnet es nicht genug und die Erde ist nicht besonders fruchtbar.
Meistens sind es junge Männer, die deshalb in die größeren Städte abwandern. Vor allem in Metropolen wie Delhi, Mumbai oder Kalkutta. Die Ausgangssperre hält Raghvendra Varma grundsätzlich für richtig. Doch er findet, dass sich der Premierminister Narendra Modi bisher nicht genug für die Belange der Arbeiter eingesetzt hat.
Er sagt, kommt aus euren Häusern und zündet Lichter an, pfeift und klatscht. Aber er sagt nicht, zahlt euren Arbeitern den vollen Lohn, weil er weiß, dass diese Forderung nicht erfüllt werden würde.
Anders als der indische Premierminister Modi appellierte der Ministerpräsident des Staates Delhi, Arvind Kejriwal, an die Arbeitgeber der Metropole, ihren Angestellten auch während des Lockdowns die Löhne zu zahlen, sie nicht zu entlassen. Doch es half nichts. Sie verloren ihre Jobs. Zusätzlich kündigten ihnen viele Vermieter fristlos ihre Unterkünfte. Also machten sich Tausende von ihnen auf den Weg zurück in ihre Dörfer, zu ihren Familien. Auf dem Anand Vihar Busbahnhof in Delhi drängen sich Ende März Tausende von Menschen, vor allem Männer, aber auch Frauen und Kinder. Sie tragen Gepäckstücke auf dem Rücken, in der Hand, manche auf dem Kopf. Von hier fahren Busse in viele Bundesstaaten des Subkontinents. Die Polizei versucht, die Massen zu dirigieren. Sie rufen, gestikulieren und verteilen Masken. Shivam Kumar wartet darauf, dass ihn ein Bus in einen Ort rund 440 Kilometer südöstlich von Delhi bringt.
Wir fahren nach Kannauj, weil wir viele Probleme haben. Wie lange können wir hier noch bleiben? Also fahren wir nach Hause. Wir haben keine Essensrationen bekommen. Außerdem haben wir kein Geld mehr. Wo sollen wir welches bekommen? Ich habe in einer kleinen Fabrik gearbeitet, aber sie ist seit dem 21. März geschlossen.
Einige Meter entfernt sitzt Rakesh. Er will in ein kleines Dorf in Uttar Pradesh. Er wickelt seinen Schal vom Kopf und zeigt Reporter Raghvendra Varma eine Stelle am Hals.
Hier hat er mich gepackt und aus dem Haus geworfen. Er sagte, dass ich die doppelte Miete zahlen müsste, wenn ich wieder Arbeit hätte. Ich sagte ihm, dass ich erst mal meine Familie ernähren muss, wenn ich wieder Arbeit habe.
Nicht alle Arbeitsmigranten konnten einen Platz im Bus ergattern. Denn schon bald verbot ihnen die indische Regierung das Reisen. Die Grenzen der Bundesstaaten wurden am 29. März geschlossen. Also machten sich Tausende der Wanderarbeiter zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf den Weg. Wen die Polizei aufgriff, der musste mit drakonischen Strafen rechnen. Bis heute haben einige der Reisenden ihre Dörfer nicht erreicht. Andere sind unterwegs gestrandet. Als Premierminister Modi die Ausgangssperre bis Anfang Mai verlängert, gehen die gepeinigten Arbeitsmigranten auf die Straße.
Good evening and welcome. We are starting 6 p.m. Prime today with these.
Der Fernsehsender India Today zeigt dramatische Aufnahmen aus Mumbai. Tausende Arbeiter haben sich an der Bandra-Bahnstation versammelt, drängen sich dicht an dicht über das Gelände. Sie fordern Nahrung und die Rückkehr nach Hause. Die Polizei will die Situation unter Kontrolle bringen, schlägt mit Stöcken auf die Menschen ein.
Sie wollten, dass man sie nach Hause lässt. Unsere Landesregierung hat das der Zentralregierung auch vorgeschlagen. Aber die Zentralregierung hat sich dagegen gesperrt. Das ist das Problem. Wenn du kein Geld hast, keine Nahrung und du bist allein, dann möchtest du zurück zu deiner Familie. Wenn dich der Virus nicht umbringt, dann bringt dich der Hunger um.
Sagt Indira Gartenberg, die für eine Frauengewerkschaft aus Mumbai arbeitet. Sie setzt sich seit vielen Jahren für eine Verbesserung der Situation der Arbeiterinnen im informellen Sektor ein. In Indien gehen rund 500 Millionen Menschen einer Erwerbsarbeit nach. Davon arbeiten 93% im informellen Sektor. Ein Sektor, der von Taxifahrern über Hausangestellte bis hin zu Bauarbeitern reicht. Das Problem der Arbeitsmigranten, so Indira Gartenberg, liege darin, dass sie überhaupt nicht organisiert seien.
Sie sind durch keine Gewerkschaft repräsentiert. Ich würde sogar sagen, dass die Gewerkschaften alles getan haben, diese Menschen aus den Gewerkschaften herauszuhalten, weil sie die Löhne der lokalen Arbeiter gedrückt haben.
Viele Slum-Bewohner, so die Gewerkschaftlerin, hätten sich mit den Jahren immerhin ein kleines Stückchen Sicherheit geschaffen. Die Arbeitsmigranten allerdings gehörten innerhalb des sozialen Gefüges zu den Schutzlosesten.
Sie bekommen winzige Gehälter und leben in erbärmlichen Arbeits- und Wohnverhältnissen. Das geht auf Kosten ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit und ihrer Ernährung. Und wenn eine Krise wie diese auftritt, haben sie niemanden, der für sie spricht.
Irudai Rajan sieht die Lage der Arbeitsmigranten ähnlich dramatisch. Er ist Professor am Zentrum für Entwicklungsstudien in Thiruvananthapuram, der Hauptstadt des Bundesstaates Kerala, am südlichsten Zipfel Indiens. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich bereits mit Migration und berät die Landes- und Zentralregierung. Die Regierungen nehmen diese Menschen nicht wahr.
In ihren Köpfen gibt es keine Migranten. Ich denke, der Virus hat die Arbeitsmigranten in den Vordergrund gerückt. Denn sonst sind sie immer unsichtbar.
Und nun müsse die Regierung ihnen nicht nur Essensrationen und Unterkünfte zur Verfügung stellen, sondern auch Geld, meint er. Andernfalls werden sie sich nicht an die Maßnahmen halten können, weil sie dann verhungern. Aber sobald sie sich aus ihren Unterkünften fortbewegen, steigt die Gefahr, dass Covid-19 übertragen wird.
Deshalb ist es so wichtig, dass der Premierminister jetzt für alle Bundesstaaten finanzielle Pakete schnürt, damit sie die Migranten unterstützen können.
Und das nicht nur jetzt, sondern auch nach dem Lockdown. Denn wenn sie erst einmal zu Hause wären, könnte es gut sein, dass sie dort bleiben, befürchtet der Wirtschaftsexperte. Die entscheidende Frage sei:
Werden diese Menschen zurückkommen? Denn sie sind die Lebensader unserer Ökonomie. Sie sind es, die viele Städte in Indien managen.
Denn sonst, davon ist Irudai Rajan überzeugt, könnte es passieren, dass zwar die Ausgangssperre in Indien beendet wird, dass aber die Ökonomie weiterhin brach liegt, weil die Arbeiter fehlen. Antje Stiebitz über die Ungerechtigkeit und Hoffnung in den Zeiten der Pandemie. Was die Pandemie auch noch geschafft hat, ist, die lauten Proteste gegen das Staatsbürgerschaftsgesetz in Indien vorerst verstummen zu lassen. Doch die Wut über das Gesetz ist geblieben. Denn es diskriminiert Minderheiten. Zum ersten Mal in der indischen Geschichte, so die Autorin Shikiba Babori, dient Religion als Kriterium, um festzulegen, wer Inder werden darf und wer nicht.
So klang es in Shahinbagh, einem Stadtteil von Neu-Delhi, noch bis zum 24. März. Dann ließ der indische Präsident Modi die Proteste von 5000 Soldaten räumen. Als Maßnahme gegen die Ausbreitung des tödlichen Coronavirus. Bis dahin protestierten monatelang Künstler, Studenten und andere Intellektuelle, unter ihnen aber vor allem Frauen, gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz. Und auch wenn sie nicht mehr demonstrieren, ihre Wut über das Gesetz ist nicht verschwunden. Die hohe Zahl der Frauen, die auf die Straße gingen, fiel auf, nicht nur in Neu-Delhi, sondern auch in Kalkutta und anderen Städten. Das machte diese Protestwelle einzigartig, auch außerhalb Indiens.
This is frightening for the state. Because you educate women.
Das beängstigte den Staat. Er investiert in die Erziehung von Frauen und verschafft ihnen eine Ausbildungsmöglichkeit, kann ihnen dann aber schlecht verbieten, ihren Verstand zu nutzen. Aber jeder, der das tut, erkennt, dass dieses Gesetz islamfeindlich ist, dass dieses Gesetz diskriminierend ist, dass dieses Gesetz faschistische Tendenzen hat. Der Staat ist gezwungen, sich mit den gebildeten jungen Frauen auseinanderzusetzen, weil er nicht mehr weiß, wie er sie sonst kontrollieren soll.
Erklärt Mitra Darshana, die an den Protesten in Kalkutta bis zum Schluss teilnahm, weil sie, wie alle anderen demonstrierenden Frauen, befürchtet, dass besonders ihnen eine selbstbestimmte und freie Zukunft genommen wird. Weil vor allem Frauen durch das neue Staatsbürgerschaftsgesetz staatenlos geworden sind. Sie konnten ihre indische Herkunft nicht nachweisen. Die 31-jährige Mitra Darshana ist Professorin für Staatsbürgerschafts- und Einwanderungsrecht an der Nationalen Universität für Rechtswissenschaften in Kalkutta. Für sie ist das neue Staatsbürgerschaftsgesetz eine logische Konsequenz der Politik, die die indische Regierung seit Jahren verfolgt.
Wenn man sich das Wahlmanifest der Bharatiya Janata Partei BJP, der heutigen Regierungspartei, anschaut, dann sieht man, dass sie bereits 2014 angekündigt hatte, Indien zu einem Himmel für Hindus zu machen. Und deshalb protestieren die Menschen. Sie befürchten, dass Indien tatsächlich eine Hindu-Nation wird und dies auf Kosten aller anderen Minderheiten.
Masum kann sich noch gut an diese Atmosphäre auf den Demonstrationen erinnern. Der 28-Jährige koordinierte als Freiwilliger die Aktivitäten, die auf den Straßen stattfanden.
Wir waren seit dem 15. Dezember jeden Tag dabei. Seit dem Tag, als die Proteste begonnen hatten. Die Menschen versammelten sich in der Umgebung von Shaheen Bagh relativ schnell. Die Polizei ging sehr hart gegen sie vor. Auch die Studenten der nahegelegenen Jamia Millia Islamia Universität wurden attackiert, obwohl die gar nicht an den Protesten beteiligt waren. Sie wurden sogar in der Bibliothek der Uni mit Tränengas beschossen. Zu einem Protestmarsch hatten verschiedene Organisationen aufgerufen. Wir waren entschlossen zu protestieren, bis die Regierung NRC und CAA widerruft.
Hinter den Abkürzungen NRC und CAA verbirgt sich vor allem eins: die Diskriminierung von Muslimen. Obwohl der Islam nach dem Hinduismus die zweitgrößte Glaubensrichtung in Indien ist, immerhin 14% der Bevölkerung. Das NRC, das National Register of Citizens, ist das neue Staatsbürgerschaftsregister des Bundesstaates Assam, das Ende vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. In ihm sind die Einwohner erfasst, die nachweisen können, Inder zu sein. Dafür müssen sie oder ihre Eltern vor dem 26. März 1971 nach Assam gekommen sein, dem Tag vor der Unabhängigkeitserklärung des benachbarten Bangladeschs von Pakistan. Das CAA ist das Citizenship Amendment Act und soll Hindus, die in den islamischen Nachbarländern Pakistan, Bangladesch und Afghanistan aus religiösen Gründen verfolgt werden, die indische Staatsbürgerschaft ermöglichen. Muslime sind von diesem Verfahren ausgeschlossen. Warum? Die Gesetzgeber sagen, es gebe keine muslimischen Flüchtlinge aus jenen drei Ländern. Die Opposition hält dagegen, dass auch dort muslimische Sekten verfolgt werden. Und außerdem würde es gegen die Verfassung verstoßen, Muslime auszuschließen. In der Tat habe die indische Regierungspartei BJP damit das, was in Indien seit 1955 galt, abgeschafft, erklärt die Juristin Mitra Darshana.
In 1955 India had an absolute birthright citizenship rule.
In Indien gibt es seit 1955 eine absolute Geburtsrechtsregelung, die besagt, dass jeder, der auf dem Territorium Indiens geboren wird, automatisch indischer Staatsbürger ist, unabhängig davon, woher die Eltern stammen. Dieses Gesetz wurde aber inzwischen mehrmals geändert, zuletzt 2019. Inzwischen ist das Jus Soli, also das Anrecht auf die Staatsbürgerschaft durch Geburt, derart eingeschränkt, dass nur Menschen mit nachweislich indischer Abstammung ein Anrecht auf die Staatsbürgerschaft haben.
Doch das zu beweisen ist schwierig. Vor allem im Bundesstaat Assam, wo ein Großteil der Menschen lebt, die vor dem Unabhängigkeitskrieg aus dem überwiegend muslimischen Bangladesch nach Indien geflohen waren. Von den mehr als 30 Millionen konnten es fast 2 Millionen nicht nachweisen.
Wie soll das in einem Land wie Indien funktionieren, wo viele Menschen keine Geburtsurkunden, keine Schulunterlagen und nicht einmal Eigentumsdokumente haben?
Sangramita Das stammt aus Assam und promoviert zurzeit an der Arizona State University in den USA. Sie müsste sich eigentlich keine Sorgen machen und ist doch vom National Register of Citizens, NRC, betroffen.
My own name was wrong in the NRC.
Mein Name wurde im NRC falsch geschrieben. Die Namen meiner ganzen Familie waren richtig aufgelistet, nur meiner nicht. Wäre das nicht korrigiert worden, wäre ich keine Bürgerin von Assam. Das war für mich anfangs ein bisschen beängstigend. Aber dann hat sich meine Mutter darum gekümmert, denn zu der Zeit habe ich in Delhi studiert und konnte nicht selbst dorthin. Aber sehen Sie, wie geschickt man da sein muss, um sich in den Verwaltungsdingen zurechtzufinden? Es gibt so viele Menschen auf dem Land, deren Namen nicht stimmen oder deren Namen gar nicht in der Liste vorkommen. Sie benötigen viel Geld für diese Verwaltungsangelegenheiten. Meine Mutter könnte das leicht aus der Welt schaffen, denn sie hat Kontakte und sie ist eine gebildete Frau. Aber was ist mit den Frauen, die keine Bildung haben und die Witwen sind? Das gibt mir ein wenig zu denken.
Für solche Menschen hat Juristin Mitra Darshana gemeinsam mit Kollegen ein Rechtsberatungsportal gegründet. denn jede abgelehnte Person hat 120 Tage Zeit, um Berufung einzulegen. Darshana rät dringend dazu, dem Ablehnungsbescheid zu widersprechen.
It's going to be a problem of scale to make sure that everybody has a foot in the door. If you don't file that appeal, the chances.
Wenn Sie keinen Einspruch einlegen, fallen Sie aus dem System. Deshalb benötigen die Betroffenen Rechtshilfe und Anwälte, die sie beraten.
Glaubt man Mitra Darshana, hat sich der indische Staat mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz weit aus dem Fenster gelehnt.
That is a scale which the Indian judiciary is just not equipped to deal with.
Sie haben Rechtsstreitigkeiten auf einem noch nie dagewesenen Niveau vor sich. Das ist eine Größenordnung, für die die indische Justiz einfach nicht gerüstet ist. Und Sie werden unweigerlich feststellen, dass das zu einer massenhaften Staatenlosigkeit allein in Assam führen wird. Und natürlich bedeutet es nicht, dass nur weil jemand nicht als Staatsbürger Indiens akzeptiert wird, er automatisch Bürger eines Nachbarlandes wird. Bangladesch hat bereits gesagt, dass es all diese Menschen, die aus dem NRC ausgeschlossen wurden, nicht akzeptiert. Was geschieht also mit den 2 Millionen Menschen? Man kann sie nicht alle in Internierungslager stecken.
Tatsächlich hat die Regierung bereits mehrere Internierungslager eingerichtet und weitere werden gerade gebaut. Überwachen lassen sich die humanitären Verhältnisse dort kaum. Beobachtern und Journalisten wird die Einreise nach Assam extrem erschwert. Niemand, der das neue Staatsbürgerschaftsgesetz befürwortet, will mit Journalisten darüber reden, trotz vieler Versuche. Erstmals in der Geschichte Indiens dient also Religion als Kriterium, um festzulegen, wer Inder werden darf. Wäre das Coronavirus nicht aufgetaucht, wäre die Eskalation bereits im vollen Gange. Doch Krisen verschwinden nicht einfach, nur weil keiner mehr hinschaut.
So what you're seeing is.
Was sich bereits abzeichnet, ist, dass durch diese Gesetze ein Misstrauen entstanden ist. Die religiöse Feindseligkeit hat zugenommen und die ohnehin bestehenden Spannungen sind weiter gewachsen. Das könnte langfristig die Gesellschaft spalten und uns alle zu Anklägern machen.
Die religiöse Feindseligkeit, von der die Juristin Mitra Darshana spricht, hat sich nun durch die Corona-Pandemie noch mehr verschärft. Die Hindu-Nationalisten werfen den indischen Muslimen vor, diese verbreiten den tödlichen Virus. Auf Twitter verbreiten sie Hashtags wie Hashtag Corona-Jihad oder Hashtag Muslim-Virus. Und das, obwohl Indien im internationalen Vergleich bis jetzt offiziell eine geringe Zahl von Covid-19-Fällen hat. Knapp 19.000 Infizierte und 603 Tote bei einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen. Das war die Weltzeit. Wenn Sie wissen wollen, wie die Menschen mit Corona in anderen Teilen der Welt umgehen, stöbern Sie einfach im Archiv unseres Podcasts, wo es nicht nur Zahlen und Fakten gibt, sondern auch die Geschichten dahinter. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.